Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von ICF Reutlingen. Schön, dass du den Weg im Web zu uns gefunden hast. Ich wünsche dir in den nächsten Minuten viel Spaß beim Zuhören.
Ja, heute ist unser letzter Sonntag in dieser Korinther-Reihe und der ganze Korintherbrief, die ganze Serie ist ja gespickt voll mit solchen Reizthemen. Und auch heute wird es nochmal richtig herausfordernd. Männer haben einen Auftrag. Frauen haben auch einen Auftrag. Und wie passt das zusammen? Wie kommt das zusammen? Wie kann man damit umgehen? Es gibt ein ganz, ganz extremes Reizthema im Korintherbrief. Wenn ihr da das bei Google eingebt, dann überschlägt sich Google. 1. Korinther 14, Vers 34. Wie in allen Gemeinden sollen auch bei euch die Frauen in den Gottesdiensten schweigen und dort nicht das Wort ergreifen. Jo, mein lieber Paulus, du alter Macho. Was hat er da für einen rausgehauen? Ein Spruch vor 2000 Jahren, unter dem wir heute noch leiden. Und wenn wir ganz ehrlich sind, man kann auch nicht einfach so nur dran vorbeigehen. Ich meine, das wird schon gemacht. Manche Leute machen sich's ganz leicht und sagen so, hey, das war nur der Paulus. Es war ja nicht Jesus, der es gesagt hat. Aber ich glaube, das ist zu einfach. So leicht dürfen wir es uns nicht machen. Ich möchte heute die Zeit nutzen mit euch in dieser Predigtzeit, die nächsten 30 Minuten, und euch mit reinnehmen in den Background dieser Aussage, in die Situation, in das Korinth, in der die Aussage getätigt wurde und was an dieser Aussage für uns heute noch relevant ist. Man kann nicht einfach sagen, das wische ich weg. Hinter dem Ganzen steht ja eigentlich so die Frage, die sehr, sehr häufig an mich gestellt wird. Mike, warum predigen bei euch im ICF die Frauen? Warum leiten bei euch Frauen? Und manchmal antworte ich dann und sage, das ist halt so. Und ich gebe zu, die Antwort ist theologisch ein ganz klein bisschen dünn. Man muss schon etwas mehr ausholen, um auf die Frage eine vernünftige Antwort zu geben. Und genau das möchte ich heute mit euch tun, indem ich eine Zeitreise mit euch mache. Wir steigen ein in das Korinth von damals. Die Frau in Korinth hatte Rechte. Ja, Rechte muss man sich ein bisschen anders vorstellen als heute. So, das erste Thema im Punkto Rechte und Frauen war: Die Frau war keine juristische Person. Und das hat ganz extreme Konsequenzen. Wenn du keine juristische Person bist, dann heißt das auf gut Deutsch nichts anderes als du bist nichts. Keine juristische Person zu sein heißt, du darfst nicht wählen, während die Männer dein Schicksal bestimmen politisch. Extrem war, du durftest nicht erben. Und das war ein massiver Einschnitt in das Leben der Frauen. Als nicht juristische Person war es ihnen nicht möglich zu erben. Und wenn du jetzt einen megareichen Vater oder einen megareichen Mann hattest, dann konnte das passieren, dass du innerhalb kürzester Zeit von einem riesenhohen sozialen Level ganz nach unten auf die Straße fielst, nur weil derjenige gestorben ist. Und Witwe zu sein im antiken Korinth, das war kein Spaß. Du hattest kein Geld, du hattest kein Ansehen, du hattest keine Rechte mehr. Du wurdest vom Vater verheiratet. So mit 13 bis 15 kam irgendwann der Moment, an dem dein Vater einen Deal gemacht hat. Also der hat so in den Stall geguckt und hat gesagt, hey, wow, da stehen zwei Kühe, aber kein Esel. Dann hat er rumgeguckt, hey, wo ist die, ja, die Tina, die Marie, ja, genau, Schafe, das brauche ich auch noch. Und dann gab es so einen Deal, Tausch, Tausch, und zack, war die Ehe ausgemacht. Singles gab es in dem Sinne bei den Frauen nicht, es sei denn, du warst rotzhässlich oder bettelarm. Es gab nichts zum Dealen. Aber dann hat es ein anderes Problem. Liebesheirat, undenkbar. Heiraten war einfach ein Deal. Der dritte Punkt, die Frau war dem Mann untergeordnet. Und zwar nicht, weil sie sich dafür entschieden hätte. Das war nicht so ein religiöses Modell, so nach dem Motto, ey, wir gucken mal im Alten Testament, ja, Mann dem Frau, Frau dem Mann untergeordnet, ja, das mache ich. Nein, vergiss es. Es gab gar nichts anderes. Die Frau war dem Mann untergeordnet, sie musste das tun, was er gesagt hat, was er bestimmt hat. Deshalb waren auch die Männer in der Regel 5 bis 10 Jahre älter als die Frauen. Dadurch war gewährleistet, dass sie charakterlich einfach auch die Power hatten, ihre Frau im Griff zu haben und sie so von oben herunter zu lenken und zu delegieren. Und ich habe da ein ganz cooles Bild gefunden, das ist ein preisgekröntes Bild aus Sibirien, das verdeutlicht so ein bisschen, wie die Korinther die Frau gesehen haben. Das heißt, die Perspektive als Frau war so ein ganz klein bisschen eingeengt. So hat man damals die Frau gesehen. In dieser Situation schreibt Paulus im Korintherbrief im Kapitel 11, vor Gott sind jedoch Mann und Frau gleichermaßen füreinander da. Denn obwohl Eva aus Adam geschaffen wurde, so werden doch alle Männer von Frauen geboren. Beide aber, Mann und Frau, sind Geschöpfe Gottes. Paulus schreibt etwas, was so brandaktuell ist, heute im 21. Jahrhundert, in dieser ganzen Gender-Mainstream-Frage, die da so kursiert. Paulus schreibt ganz kurz, ganz knackig und sehr deutlich, er sagt, Mann und Frau sind gleichwertig, aber nicht gleichartig. Und damit gibt er eine ganz kurze, knackige Antwort auf eine Riesendiskussion, die in den letzten Jahren öffentlich geführt wird. Und an dieser Stelle, an diesem Bibelvers, da steckt ein ganz kleines Detail, aber dieses Detail ist matchentscheidend, um Paulus zu verstehen. Wie wurde Eva geschaffen? Vielleicht erinnert ihr euch an diesen Schöpfungsprozess. Adam war geschaffen. Gott sagt, hey, es ist nicht gut, dass du alleine bist, Adam. Ich möchte dir eine Gehilfin machen. Und Gott schuf Eva aus der Rippe. Aus der Seite heißt es eigentlich so wörtlich übersetzt. Aus der Seite des Mannes. Eva ist seitlich vom Mann. Und das ist ein kleines Detail, aber es ist wirklich entscheidend. Eva ist nicht hinter dem Mann geschaffen. Das ist so die Patriarchenversion. Eva ist nicht vor dem Mann geschaffen. Das ist so die Emanzenversion. Eva ist seitlich geschaffen, Seite an Seite. Das ist ein Schulterschluss, der da geschehen ist. Das heißt, Mann und Frau sind vom ersten Moment an als Dreamteam geschaffen worden. Nebeneinander, Seite an Seite. Und das ist das Bild, das Paulus anspricht. Das ist seine Ausgangsbasis. Das widersprach völlig den Vorstellungen der Korinther. In ihren Augen war die Frau schon anders. Die Frau hatte Pflichten. Die Pflichten der Frau im antiken Korinth war Kinder gebären. Also nicht eine Option, so will ich Kinder oder will ich Karriere oder so. Nein, es war deine Pflicht. Sie war zuständig für die Kinder. Sie war in der Regel immer zu Hause. Und sie kümmert sich um Haushalt, Familie und Dienerschaft. Die Pflichten waren klar umrissen. Die Männer in Korinth hatten eine glasklare Vorstellung von dem, wie ihre Frau zu sein hat. Und da gab es 3 markante Vorstellungen. Das erste, sie musste schlank sein wie eine Teenagerin. So das Barbie-Modell. War extrem wichtig. Korinth war ganz extrem körperbetont und man hatte einen Aussehenswunsch. Sie musste schlank sein wie eine Barbie. Diesen äußeren Anschein musste sie erfüllen. Das zweite, sie sollte grazil sein. Ladylike. Das war unheimlich wichtig, wenn sich der Mann mit seiner Frau blicken lassen hat, dann sollte sie dieses schöne, grazile Schmuckstück an der Seite sein. Und das sollte durchaus einen Kontrast bilden zum Mann, so optisch. Also Barbie, Lady. Und das Dritte, sie sollte arbeiten wie ein Pferd. Es gibt noch ein paar Bilder zu diesem Thema, die Frau und Mann. Und das Dritte finde ich das Beste. Genau das war die Vorstellung, wie die Frau zu sein hatte. Schlank, grazil und arbeiten wie ein Pferd. So, und ich gebe zu, jetzt, ich bin ja keine Frau, ich bin ja schon ein Mann, aber ich kann mich ein bisschen reinversetzen, dass wenn das die Erwartungshaltung der Männer war, dann hattest du als Frau ein gewisses Problem. Weil ich glaube, diese drei Erwartungen zu erfüllen, das schafft noch nicht mal Kinderüberraschung. Da wird es einfach schwierig. Aber ganz ehrlich, bis dahin ist das ein Punkt, wo ich immer noch sage, okay, alles schon schräg und nicht in Ordnung so, aber irgendwie könnte man noch einen Deal finden. Das Krasseste kommt aber noch. Die Frau durfte nicht an Festessen, an öffentlichen Empfängen, an öffentlichen Veranstaltungen teilnehmen. Wenn der Mann abends zu einem Festessen ging, musste die Frau zu Hause bleiben. In der Church war das normal üblich, beim Abendmahl oder so Sachen, die Frau musste zu Hause bleiben. Da ging der Mann ganz alleine hin. Das heißt, die Frau war immer zu Hause verhaftet und der Mann zog raus und wurde Mann von Welt. Die Frau durfte keinen Anlass zum Gerede bilden. Deshalb, wenn sie das Haus verließ, was sie schon tat, dann musste sie schweigen. Denn es gab so einen Punkt, der war ganz, ganz krass für die Korinther. Somit das Übelste, was dir passieren konnte, war, dass dein Nachbar zu dir kam und sagt, hey, was hast du eigentlich für eine Frau? Also die ist schon komisch. Die hat das letzte Mal so einen Bockmist geredet. Kannst du die nicht zu Hause mal so ein bisschen? Und das war das Schlimmste, was einem Korinther passieren konnte, dass sein Nachbar schlecht über seine Frau dachte oder über seine Frau redete. Und das Letzte, die Anne hat es angesprochen in der Moderation, die Frau musste ein Kopftuch tragen. Und das war keine kirchliche Tradition. Also bitte mal weg von diesem immer Christen- und Kirchendenken, das war korinthische Tradition. Egal wo die Frau war, sie musste ein Kopftuch tragen. Sulpius Gallus, das war ein recht reicher Mann, der Bücher geschrieben hat, er schreibt mal in einem Buch, seine Frau ging einmal ohne Kopftuch aus dem Haus und sofort hat er sich getrennt von ihr. Er sagt, sie hat dem Haus Schande zugefügt und er hat sich geschieden. Und sich von einer Frau scheiden lassen, das war so das halbe Todesurteil für sie. Danach war es eigentlich kein normales Leben mehr zu führen. So, die Kurzzusammenfassung, ganz kurzes Fazit. Die Frau musste zu Hause bleiben, wenn raus, dann Klappe halten und immer Kopftuch tragen. Das ist das Bild der Frau in Korinth. Und jetzt geht Paulus her und revolutioniert diese Haltung gegenüber den Frauen. Paulus hat sich für Frauen eingesetzt, wie fast niemand in der Kirchengeschichte. Er schreibt in 1. Korinther 11, 5, trägt dagegen eine Frau keine Kopfbedeckung, wenn sie im Gottesdienst betet oder im Auftrag Gottes prophetisch redet, dann entehrt sie sich selbst. Es wäre genauso, als wenn sie kahl geschoren herumliefe. Und diese Bibelstelle, die ist hochspannend, weil ich glaube, dass wir das Zentrum dieser Bibelstelle immer überlesen. Man liest immer Kopftuch tragen, das muss sie, das ist ihr Auftrag, ihre Verpflichtung, sonst entehrt sie sich. Aber das Spannende steckt eigentlich in dem Auftaktsatz drin. Die Bibel sagt uns, die Gemeinde Gottes basiert auf dem Dienst der Propheten und auf dem Dienst der Apostel. Die Propheten sind diejenigen, die von Gott etwas empfangen. Das kommt von Gott. Sie werden zum Sprachrohr in die Welt. Sie sprechen das aus, was von Gott kommt, und der Apostel ist derjenige, der das aufnimmt und umsetzt. So, wenn du prophetisch redest von Gott her, dann bist du dabei, Kirche zu leiten. Dann leitest du. Und Paulus sagt an dieser Stelle, hey, trägt dagegen die Frau keine Kopfbedeckung, wenn sie im Gottesdienst betet oder im Auftrag Gottes prophetisch redet. Die Ausgangsbasis ist, dass Paulus sagt, ihr Frauen, ihr dürft im Gottesdienst sein, ihr dürft beten, ihr dürft prophetisch reden. Paulus eröffnet ein Spektrum, das völlig neu war. Er sagt, Lady, come on, komm auf die Bühne, nimm dir das Mikrofon und rede zur Gemeinde. Ich mach dir den Weg auf, dass du Leiterschaft in der Gemeinde ausübst. Und das war revolutionär. Und Paulus lehnt sich so weit aus dem Fenster. Das war quasi Selbstmord, was er gemacht hat. Weil könnt ihr euch vorstellen, wie die Männer in Korinth reagiert haben? Hey, da geht's nicht nur um Gott. Da geht's um Macht und um Machtverlust. Und Paulus eröffnet auf einmal eine Gemeinde, in der Frauen beten dürfen, in der Frauen prophetisch reden dürfen und Anteil an der Gemeindeleitung erhalten. So, und jetzt sagt Paulus, und wenn ihr das tut im Gottesdienst und ihr tragt keine Kopfbedeckung, dann entehrt ihr euch selbst. Warum? In ganz Korinth gab es zwei Arten von Frauen, die keine Kopfbedeckung trugen. Wir sehen im nächsten Bild einen Berg von Korinth. Auf diesem Berg oben, da gab es einen Tempel. Und an diesem Tempel arbeiteten täglich bis zu 1000 Tempelhuren. Das heißt, da gab es Gottesdienste für alle möglichen Götter und da waren die Tempelhuren. Und die Tempelhuren hatten keine Kopfbedeckung. Daran erkannte man sie. Und du wusstest ganz genau, kein Kopftuch, okay, da geht was. Und Paulus schreibt weiter, du könntest dir auch gleich den Kopf scheren. Den Kopf geschoren, kahl geschoren, hat man den Frauen, die Ehebruch begangen haben. Und Paulus sagt an dieser Stelle, hey, wenn ihr im Gottesdienst betet, wenn ihr prophetisch seid, wenn ihr mitleitet, dann denkt mal ganz kurz darüber nach, was ihr für ein Bild abgebt. Wollt ihr wirklich, dass im Gottesdienst Männer drin sitzen, die jetzt eure prophetische Rede hören und nachher zu euch kommen, einen Fuffi zustecken und euch nehmen wollen? Paulus sagt, das habt ihr nicht nötig. Das ist ein Bild, das ihr abgebt, das ihr nicht nötig habt. Und er appelliert an das Selbstwertgefühl der Frauen und sagt, hey, wenn ihr das schon tut, wenn ihr hier im Gottesdienst voll beteiligt seid, wenn ihr sogar mitleitet, dann macht euch bitte Gedanken, was euer Dienst, euer Auftritt auslöst bei den Leuten. Wenn die Frau im Gottesdienst ihre Kopfbedeckung abnimmt, dann gibt es vier Probleme. Vier massive Probleme. Ich war total fasziniert. Es gibt in der Antike einen Mann namens Ovid. Ovid, der hat 43 vor Christus gelebt und der hat ein richtig fettes Buch geschrieben über die erotische Wirkung von Frisuren. Hä? Gut, wie müssen wir uns das vorstellen? Heutzutage, wenn du heute als Mann eine Frau siehst, dann schaust du sie an und sie ist normal gekleidet und wenn du sie siehst, dann weißt du sofort, was für eine Figur sie hat. Denn die Kleidung von heutzutage lässt sich sofort durchblicken und du weißt, wow, die Frau, die sieht so und so aus. Heute hast du als Mann sogar Schwierigkeiten, überhaupt wahrzunehmen, was die Frau für eine Frisur hat. Da kommt eine Frau nach 14 Tagen, hey, ich war beim Friseur. Oh, ja, stimmt, hey, ja. Ja, vor 14 Tagen, oh. In Korinth, die Frauen, die trugen solche langen Kleider, eigentlich eher Säcke. Also da hast du von der Figur gar nichts gesehen. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, wenn ihr von der Figur einer Frau nichts seht, die Männer wissen jetzt ganz genau, wovon ich rede, dann schaust du dir den Kopf genau an. Und dann nimmst du Dinge wahr, die du sonst nicht wahrnimmst. Und Ovid schreibt nun über 4 Frisuren. Er sagt, da gibt es die Blondine. Langes, blondes, lockiges Haar empfanden die Männer als erotisch. Hey, das ist 2000 Jahre her, da sind wir ganz weit von weg. Total. Der zweite Typ war diese langende, singende Phoepos-Frisur. Das sind diese... Und die Haare rascheln noch. Ja, ihr habt Bild, ja? Gut. Die dritte war die schlichte Laduema. Kurz geschoren, ohrenfrei. Der vierte, die wilde Diana. Ah. Okay. Wisst ihr was? Das Ding ist so alt, dass man sofort Bilder findet. Komisch. Irgendwie scheint das mit uns heute auch noch was zu tun zu haben. Und Ovid, der hat nichts mit Kirche zu tun, gar nichts und mit Moral und so gar nicht. Er schreibt einen dicken Wälzer und er sagt, diese 4 Frisuren, hey, wenn Frau die offen trägt, dann wird der Mann zappelig. Oh my goodness. Und Paulus macht einen Vorschlag. Er sagt, wie wäre es, wenn die Menschen in den Gottesdienst kommen und Jesus sehen? Das ist seine Idee für einen Gottesdienst. Und er sagt, wisst ihr was? Wenn ihr ohne Kopfbedeckung reinkommt, dann kommen die Männer zur Tür rein und vor lauter Frisur sehen die nichts mehr. Und noch heute hier im ICF haben wir für uns Regeln für Kleidung, für Auftreten auf der Bühne. Wir haben eine Vorstellung, wie sollten Sängerinnen gekleidet sein. Und übrigens, das ist der Grund, warum ich so weite T-Shirts habe. Hey, wenn ihr mal einen Sixpack sehen würdet, ihr würdet Monate... Wir haben Vorstellungen von dem, wie wir uns darstellen als Menschen, wie wir uns anziehen, wie wir uns verkörpern, weil wir diesen Wunsch teilen, den Paulus hat. Und wir sagen, wenn ein Mensch in den Gottesdienst kommt, dann soll er in dieser Gemeinde Jesus sehen. Und Paulus wird so konkret in seinen Vorschlägen. Er sagt, wenn du dir den ganzen Korintherbrief mal anschaust, er sagt, bitte komm nicht wie der letzte Schlappen in die Kirche. So, alle Haare, Franzig, Birkenstock, bläh. Nein, aber er sagt, bitte komm auch nicht, à la Sexbombe. Er sagt, das habt ihr nicht nötig. Kommt doch bitte so in die Kirche, dass ihr einfach normal seid. Dass die Menschen, die neben dir sitzen, eine Chance haben, Jesus zu entdecken. Und nicht vor lauter Ablenkung und Verwirrung nur noch an andere Dinge denken. Das ist der Hintergrund, der Vorschlag, den Paulus zu diesem Kopftuch macht. Und ich habe gedacht, hey Mann, was für eine Aussage. Der Paulus hat echt begriffen, um was es geht. Der hat verstanden, was Sache ist. Und er hat die Leute sehr gut beobachtet. Er hat gemerkt, wie sie ticken. Und ich glaube, dass es ein extrem guter Rat ist, den er an dieser Stelle hier gibt. Aber kommen wir zum Gipfel des Ganzen, zu dieser so reizenden Vers 34. Die Frau schweige in der Gemeinde. Wenn sie etwas wissen will, kann sie zu Hause ihren Mann fragen. Yes. Paulus, was hast du dir dabei gedacht? Und ich sage euch, ich fand das über Jahre hinweg einen der herausforderndsten Sätze, den Paulus rausgehauen hat. Aber ich möchte euch nochmal mit reinnehmen in diese Situation. Über Jahrhunderte war die Frau dazu verdonnert zu schweigen. Entweder durfte sie noch nicht mal dabei sein und wenn, dann durfte sie nichts reden. Über Jahrhunderte hat sich alles in ihnen angestaut. Hey, und alle Worte über Jahrhunderte in dir anstauen, das gibt eine Menge. So, und jetzt gibt's ja dieses Klischee, was natürlich nicht stimmt. Von wegen ein Mann, ein Wort, eine Frau, ein Wörterbuch und so. Das stimmt nicht, aber so ein bisschen, also irgendwie. Wenn du Jahrhunderte nichts reden darfst. Und jetzt geht Paulus her und er macht dieses Fass auf. Und dann macht es Bang und reden und reden. Oh. Könnt ihr es euch vorstellen? Nein, ihr nicht, klar. Nee, ihr würdet schweigen, sicher. Was, Paulus, Jahrhunderte musste ich schweigen, jetzt darf ich, nee, jetzt habe ich auch keine Lust mehr. Die Frauen in Korinth haben etwas gemacht, was für uns Menschen absolut typisch ist. Sie sind vom einen Extrem ins andere gefallen. Paulus hat ihnen erlaubt zu reden und sie fingen an zu quasseln wie ein Wasserfall. Das Problem war, zum einen haben sie zu viel geredet und zum anderen hatten sie zu wenig Bildung. Und das war nicht ihre Schuld. Das war die kulturelle Situation. So, und jetzt ging das los, dass die gelabert haben. Und dann kamen Leute zu Paulus und haben gesagt, hey, lieber Paulus, das ist schon gut, dass sie jetzt auch beten und prophetisch und leiden und so, das ist okay. Aber kann man ihnen nicht irgendwo auch mal eine Grenze setzen? Und Paulus sagt, weißt du was, wenn du einen prophetischen Eindruck hast, wenn du beten möchtest, dann komm nach vorne, sprich dein Gebet, geh wieder nach hinten, setz dich hin. Und wenn du dann Fragen hast und wenn was unklar ist, dann geh bitte zu Hause her und diskutier das nochmal mit deinem Mann. Vor 2 Jahren war meine Tochter so weit, dass sie aufs Gymnasium sollte. Und da gab es einen Elternabend. Die Situation war die, man konnte entscheiden zwischen G8 und G9. Also wie lang man jetzt wählt. Und der Schulleiter stand auf und er hielt einen 20-minütigen Vortrag. Meiner Ansicht nach wurde jede Information, die es weltweit zu diesem Thema zu geben gibt, in diesen 20 Minuten gesprochen. Ich habe wirklich gedacht, wow, was für ein Vortrag. Der Mann war super vorbereitet, der hat alle Informationen geliefert. Das war richtig Weltklasse. Und dann erhob sich die Stimme einer Dame. Ich habe eine Frage. Und ich dachte so, ja klar, gut, eine Frage kann man schon stellen. Eine Dreiviertelstunde später, gefühlt bei der 800. Frau, kam dieselbe Frage wieder. Und ich habe gedacht, boah, darf ich jetzt die Bibel zücken, Korinther 11 lesen, die Frau... Nein, das konnte ich nicht tun. Ey, aber aus vollstem Herzen habe ich auf einmal verstanden, warum Paulus das sagt. Und er sagt, weißt du, das ist alles in Ordnung. Und hey, in der Versammlung, die Frau soll reden und das ist alles gut. Aber geht das nicht in einer gewissen Ordnung? Können wir das nicht so halten, dass das Relevante geredet wird und das Irrelevante vielleicht dann später? Und ich habe gemerkt, Paulus hat so weise gehandelt an der Stelle. Denn sein Bestreben, das, was hinter allem stand, war der Wunsch nach Ordnung, nach einem gepflegten Zusammensein, nach dem, dass die Zeit miteinander eine Qualitätszeit ist und nicht irgendein Gelaber wird. Und ich habe gedacht, wow, Paulus, danke für diesen Satz. Ich komme langsam zum Schluss und so zum letzten Aspekt. Wenn du alles das, was ich jetzt gesagt habe, nicht glauben kannst, wenn du sagst, weißt du, Mike, aber da steht nun mal, die Frau soll schweigen und so, und du sagst, das alles, was ich jetzt gesagt habe, kannst du so nicht übernehmen, dann möchte ich dir sagen, du hast ein ernstes Problem. Das meine ich wirklich ernst. Wenn das deine Haltung ist und wenn du sagst, hey, aber die Frau muss schweigen und auf keinen Fall darf sie leiden, dann hast du ein sehr ernstes Problem. Und ich möchte sagen, warum. Wenn das deine Haltung ist zum Thema Frauen in der Gemeinde, dann widerspricht Paulus mit diesem einen Vers komplett und radikal der gesamten Bibel. Wenn das die Haltung Gottes wäre, was so oft in diesen einen Vers reingelegt wird, dann hättest du auf einmal die Situation, die ganze Bibel, Klammer auf, 1. Korinther 11, und den Rest der Bibel. Und wann immer das passiert, sage ich dir, da sollten alle Alarmglocken angehen, da stimmt was nicht. Wenn das wirklich die Haltung wäre, dann hätte sich Jesus niemals öffentlich mit einer Frau, die sich mal fremdgegangen ist, vielleicht war sie auch eine Prostituierte, an den Brunnen setzen und mit ihr diskutieren können. Kulturell wäre das unmöglich gewesen. Aber Jesus hat es gemacht. Und wenn du das Alte Testament durchschaust, die ganze Bibel, du findest eine Erklärung, wie Gott zu Mann und Frau steht. Und das lässt nicht zu, dass du diesen einen Vers nimmst und sagst, ja, aber Paulus sagt, es ist anders. Das stimmt eben nicht. Es gibt Leiterinnen in der Bibel, die haben prophezeit, sie haben geleitet und Paulus erwähnt sie. Da waren die Priscilla. Paulus selbst wurde von Priscilla gelehrt und ausgebildet im Glauben. Die Lydia, die Nympha, die Chloe, die Dorcas, die Euodia, die Syntyche, die Phoebe, die Maria, endlich ein Namen, den man versteht, die Tryphena, die Tryphosa, die Persis, die Julia. Das sind alles Frauen, die in der Geschichte vom Volk Gottes und auch im Neuen Testament gelehrt haben, gepredigt haben, geleitet haben. 80% von allen Menschen, die weltweit in der Mission tätig sind, sind Frauen. Und ich frage mich, was ist da für eine Einstellung dahinter? Wenn Leute sagen, ja, aber Frauen dürfen nicht predigen. Ja, was dann? Ja, Kinderkirche, so, ja, okay. Ah, und sind Kinder keine Menschen, oder? Wo kommt das her? Wo kommt dieses Reduzieren her? Ich habe eins gemerkt in der Vorbereitung. Wenn Frauen nicht lehren, nicht leiten, nicht predigen dürften, würde von uns hier keiner da sitzen und etwas über Jesus wissen. Eine Kirche ohne die Leiterschaft von Frauen ist heute undenkbar. Und ich glaube, es gibt gute Gründe, dass wir unsere Einstellung da überdenken und nochmal nachdenken, wie ist diese Aussage von Paulus wirklich zu verstehen. Ich glaube, zusammenfassend und abschließend, was Paulus sagt im Korintherbrief ist, Mann und Frau wurden Seite an Seite geschaffen, als Team. Mann und Frau wurden von Gott beauftragt, Kirche zu bauen. Und es gibt Dinge, die können Frauen vielleicht besser und die können Männer besser. Und ich wäre vorsichtig, so ganz pauschal zu sagen. Ich glaube, es gibt Dinge, die kannst du besser als ein anderer. Unabhängig davon, ob du Mann oder Frau bist. Und ich glaube, was Paulus sagen möchte und zeigt durch seinen Dienst, ist, wir sind berufen, ob du Mann oder Frau bist. Wir sind berufen, unseren Auftrag, unseren Dienst in Gott zu finden und diesen Auftrag anzunehmen. Und ich möchte heute ganz speziell für euch Frauen beten. Ich möchte beten, dass ihr diesen Auftrag von Gott her versteht. Ich möchte beten, dass Gedankengerüste, die vielleicht noch da sind, die euch hemmen, die euch bremsen, dass sie eingerissen werden. Ich möchte beten, dass uns Gott freisetzt zu dem, was er sich mit uns gedacht hat. Vater im Himmel und wirklich Gott sei Dank, hast du Mann und Frau geschaffen. Herr, wie langweilig wäre diese Welt, wenn wir alle neutren wären. Danke, dass du uns so gemacht hast. Danke, dass du dir etwas gedacht hast, als du uns gemacht hast. Danke, dass du einen Plan hattest, als du gesagt hast, es gibt Dinge, die legst du in Mann und es gibt Dinge, die legst du in Frau. Vater, und ich möchte dir Danke sagen, dass diese Bibelstelle eben nicht dieser komische Fleck ist in der Bibel, der auf einmal allem anderen widerspricht. Danke, dass du uns gerufen hast, zu beten, prophetisch zu reden, zu leiten, einen apostolischen Dienst auszuüben, dass du uns berufen hast, als Mann und als Frau dir nachzufolgen. Und ich möchte heute für dich beten, dass du deine Identität in Gott findest. Ich möchte für dich beten, dass Gedanken, die dich vielleicht jetzt noch hemmen, wenn du selber manchmal das Gefühl hast als Frau, ich darf doch gar nicht aufstehen, ich darf doch gar nicht reden, dann möchte ich dich freisetzen. Und ich möchte beten für die Stellen, auch in unserer Kirche, wo Unordnung herrscht, bei Mann und Frau, wo wir sinnlose Diskussionen führen, wo es vielleicht manchmal besser wäre, nach Hause zu gehen und sie dort zu führen. Ich möchte beten, dass wir etwas von dieser Motivation, von diesem Herz, das Paulus hatte für den Gottesdienst, dass wir davon lernen, dass wir immer mehr darin wachsen, dass der Gottesdienst ein Ort ist, in dem Menschen Jesus sehen und sonst nichts. Herr, ich danke dir, dass du uns so krass berufen hast und dass du uns mit unserer Eigenart in deinen Plan hineinnimmst. Danke dafür, in Jesu Namen. Amen.
ICF Freudlingen sagt Dankeschön fürs Reinklicken. Weitere Infos findest du unter www.icf-freudlingen.de.